Ja? Kommt, lasst uns doch beten, dass Jesus uns seine Botschaft heute lebendig macht. So, Herr Jesus Christus, wir sind jetzt vor dir. Eigentlich haben wir so eine tiefe Sehnsucht danach, dass du uns heute Morgen ganz neu berührst mit deinem Geist, dass du uns jetzt ganz wach machst, dass wir dein Reden hören, dass wir dein Herz sehen. Ich bitte dich jetzt auch für mich um Worte, Herr, dass ich dich groß machen kann. Danke, dass du uns für all das, fürs Hören und fürs Predigen deine Kraft gibst, Jesus. Amen. Also, der Timo hat mich ja eingeladen, ist immer ein Risiko, jetzt habe ich mir einfach ein Thema ausgesucht. Ja? Ich möchte euch heute predigen zum Thema, wir sind Botschafter von Christus. Der Michael hat schon die Folie reingemacht. Also, wir haben ja jetzt erst Karfreitag und Ostern gefeiert, gell? Ihr ja sicherlich auch hier. Und das ist ja schon ungeheuerlich, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, um uns zu erlösen, uns zu befreien und dass er auferstanden ist auch für uns. Und liebe Freunde, wenn diese Botschaft wahr ist, dann verändert das die ganze Welt, dann dürfen wir davon eigentlich nicht schweigen. Und das ist die logische Konsequenz auch von Paulus, deswegen, ich werde dann den Predigttext vorlesen, 2. Korinther 5, darum geht es. Er sagt, die logische Folge ist für uns alle, dass wir jetzt Botschafter dieser Botschaft sind, Botschafter an Christi Stelle. Das sind wir. Es geht eigentlich um Evangelisation. Ne? Ich habe euch mal einen Comic mitgebracht. Das finde ich so lustig. Das ist noch ein altes DDR-Comic. Ich sammle Comics. Das finde ich jetzt cool. Evangelisation, ihr in Kanon habt ja da auch eine Geschichte mit Jans-Team. Ich weiß nicht genau, ich habe das Jans-Team nie live erlebt. Aber es gibt ja die frühere Evangelisation, war ja schon manchmal so ein bisschen mit dem Hammer so, jetzt bekehr dich. Und vielleicht seid ihr sogar Geschädigte von Evangelisationsveranstaltungen. Aber so hat das ja Paulus nicht gemeint, gell? Sondern er hat das ja sehr, sehr eindringlich gemacht, aber sehr liebevoll, eigentlich so, wie Christus das gemacht hat. Hat die Menschen eingeladen, hat gesagt, der Weg ist eigentlich frei, Gott wartet. Er hat sich mit euch versöhnt und will jetzt, dass ihr kommt. Ich weiß, es gibt für Evangelisation ganz verschiedene Motive. Es gibt zum Beispiel das Motiv, ich mache das jetzt, weil Jesus mir den Auftrag gegeben hat, geht hin in alle Welt und ich mache das jetzt einfach. Ja, reiße ich mich zusammen und mache das jetzt. Man kann auch evangelisieren, um sich selber etwas Gutes zu tun. Ich habe jetzt den anderen von Jesus erzählt, ich habe es jetzt geschafft. Jetzt bin ich ein vollwertiger Christ, denn ich habe das jetzt gemacht, habe Zeugnis gegeben. Man kann es als Pfarrer auch deshalb so einen Schwerpunkt auf Evangelisation setzen, dass man sagt, dass endlich mal meine Kirche voll wird. Es gäbe ja auch hier noch ein paar freie Plätze. Gell? Das sind alles scheinheilige Motive, finde ich. Wir wollen uns heute mal angucken, was Paulus für ein Motiv hatte für Evangelisation. Habt ihr Interesse an dem Thema, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wäre gern ein bisschen näher bei euch, aber ich muss ja im richtigen Licht stehen. Ja? Also guck mal, ich lese euch jetzt vor, 2. Korinther 5, Vers 9 bis 21. Normal lese ich immer die neue Genfer Übersetzung, ich habe heute mal die Luther Übersetzung rausgesucht, weil manche Wörter da einfach aus meiner Sicht wirklich besser treffen. Ja? Wenn ihr keine Luther Bibel habt, dann hört lieber zu, es ist besser als eine andere Übersetzung mitzulesen. Also Paulus schreibt hier. Darum setzen wir auch unsere Ehre da hinein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Er spricht vorher noch von der ewigen Herrlichkeit bei Gott, die uns alle erwartet. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch, sondern geben euch Anlass, euch unser zu rühmen, damit ihr etwas habt gegen die, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Denn wenn wir außer uns waren, so war es für Gott, sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt wurde. Darum kennen wir nun niemanden mehr nach dem Fleisch. Auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. So, zum Zuhören schwierig, oder? Aber ich lege das ja jetzt noch ein bisschen aus, von daher werden wir das jetzt schon verstehen, was Paulus da meint. Was hat Paulus motiviert? Ich habe ja mal in dem Text mehrere Motivationsgründe für seine Evangelisation herausgefunden, die spannend sind. Und ich glaube, der erste Punkt, gerade am Anfang, ist der Richterstuhl Christi. Etwas ungewöhnlich für uns, aber er schreibt ja hier, darum setzen wir alle Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Also Paulus sagt, am Ende will ich ja mit meinem Leben vor Christus gerade stehen können. Und dann muss Gott zu mir sagen, hey, super Paulus, was du gemacht hast. Ist voll okay gewesen, das war auch mein Plan. Also ich will am Ende Gott gefallen mit dem, wie ich mein Leben führe und wie ich die Prioritäten setze. So, können wir uns gerade mal die Frage stellen, was für Prioritäten setzen wir denn? Was ist uns wichtig? Wem wollen wir gefallen mit unserem Leben? Gell? Also Paulus sagte, ich will am Schluss Gott gefallen. Und dann sagt er, weil ich Gott fürchte, suche ich Menschen zu gewinnen, zu evangelisieren, Menschen für Christus zu gewinnen. Weil ich Gott fürchte. Also es ist, ich glaube, es geht weniger um Angst bei Paulus, sondern es geht ihm darum, er hat den heiligen Respekt vor Gott. Sagt, Gott, was dir wichtig ist, ja, was ist denn Gott wichtig? Gott ist es wichtig, dass kein Mensch verloren geht, dass sie alle die Versöhnung annehmen, dass sie alle gerettet werden. Deswegen hat er Christus geschickt. Das ist Gottes Herzensanliegen, deswegen hat das Gewinnen von Menschen, das Evangelisieren, bei Paulus höchste Priorität. Und wenn man sich das Leben von Paulus anguckt, muss man sagen, der war auch nicht tot zu kriegen, gell? Der ließ sich nicht untot machen. Die haben den zweimal sogar gesteinigt. Der ist immer wieder aufgestanden, in die nächste Stadt gezogen, denen von Jesus erzählt. Das war schon beeindruckend. Man merkt, dieser Mann hatte das verinnerlicht. Ich will mit meinem Leben Gott gefallen und das, was Gottes Herzensanliegen ist, das soll auch meine Priorität sein. So, jetzt bin ich ja Pastor. Ich will jetzt mal, wir sind ja unter uns, ich kann euch mal erzählen. Theoretisch ist für mich Evangelisation auch sehr wichtig, ne? Aber praktisch, wisst ihr, ich habe so eine Macke, durfte aber nie weitererzählen, ich bin so der Schnäppchenjäger. Also wir haben lange Zeit in der Schweiz gelebt und da haben die ja immer so ganz tolle Aktionen, oft so roter Punkt, halber Preis. Dann bin ich immer, wenn es Kopierpapier gab, zum halben Preis für die Gemeinde, bin ich gerade mit dem Gabelstapler rein in die Mikro und habe gerade mal für die Gemeinde wieder geholt. So, also immer wenn roter Punkt ist und es wirklich günstig ist, dann bin ich voll dabei, ich Thomas Lorenz. Ich war da schon mal richtig schlimm, also ein bisschen hat mich Gott jetzt schon geheilt, weil ich habe mir dann mal die Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn ich vor Gottes Thron stehe mit meinem Leben, vor meinem Schöpfer? Und wenn Gott zu mir sagt, ja Thomas, was hast du denn jetzt mit deinem Leben gemacht, was ich dir gegeben habe? Und ich dann sage, ja Herr, siehst du, ich habe alles zum halben Preis gekriegt. Das wäre doch zu wenig, oder? Paulus hat gesagt, ich möchte die Prioritäten so setzen, dass ich das zum Wichtigsten mache, was auch für Gott das Wichtigste ist, nämlich Menschen zu gewinnen. Das ist der erste Punkt. Seid ihr noch bei mir? Ich habe aber auch keine 10 Punkte, ihr müsst nicht zu lang. Die zweite Motivation für Paulus, das Evangelium weiterzusagen. Vers 14. Die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist. Das, was mich drängt, sagt Paulus, ist eigentlich die Leidenschaft, die Liebe von Jesus, die ich bei ihm sehe. Ich habe mir jetzt gedacht, das verkraftet ihr, ich erzähle euch jetzt mal ein Gleichnis, wo man eigentlich die Leidenschaft von Jesus sehr gut sehen kann. Lukas 15, wisst ihr, was da steht, gell? Klar, verlorener Sohn, verlorene Münze, verlorenes Schaf, oder? Kinderbücher sind hammermäßig gut, die bringen es gut auf den Punkt. Ich erzähle euch jetzt mal kurz das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Habt ihr das Buch? Das müsst ihr euch unbedingt besorgen, das ist hammermäßig, so für kleine Kinder. Also ich lese es jetzt mal vor, es geht ganz langsam. So. Hier siehst du einen Bauern, er hat 100 Schafe, er zählt sie gerade. Das ist ja lustig, wie die alle dastehen, gell? Wird jedes durchgezählt. Ne? Aber er hat nur 99, ja? Nächste Folie. Ein Schaf fehlt, oh weh, wo ist es hingelaufen? Mir gefällt an diesem Bild, die sind alle jetzt völlig, die Welt ist nicht mehr in Ordnung, ein Schaf fehlt. Ja? Das ist die Katastrophe. Wie sie alle jetzt überlegen und denken, was ist jetzt los? Ne? Nächste Folie. Ist es im Hühnerstall? Nein. Und man merkt, jetzt geht eine richtig aufwendige Suchaktion los. Das Huhn ist auch betroffen. Ne? Wo ist das Schaf? Ne? Alle suchen mit. Ist es hinter dem Heuhaufen? Nein. Also er ist völlig ratlos. Auch die Maus überlegt, wo könnte jetzt das Schaf sein? Nächste Folie. Ist es unter den Büschen? Nein, es ist weg. Alle überlegen mit. Ne? Nächste Folie. Den ganzen Tag lang sucht der Bauer nach seinem Schaf. Er klettert über Hügel und auf Felsen. Jetzt wird es noch aufwendiger, gell? Nächste Folie. Er bleibt im Dornengestrüpp hängen. Die Dornen kratzen ihn, aber er gibt nicht auf. Man merkt, er bringt jetzt richtig Opfer, gell? Also das ist jetzt... Wird jetzt heftig, es tut jetzt auch weh, na, mit den Dornen. Er ist müde und hungrig, seine Füße tun weh, aber er gibt nicht auf. Also es ist überhaupt gar kein Thema, dass der sagt, ja, das eine Schaf ist jetzt selber doof, dass das wegläuft, das lassen wir jetzt einfach, so schlimm ist das ja auch nicht. Sondern man merkt, das ist überhaupt keine Option, jetzt locker zu lassen. Also es kommt nicht in Frage, wir müssen suchen, bis das Schaf gefunden ist. Endlich entdeckt der Bauer sein Schaf, es ist in den Fluss gefallen. So richtig schön, wie der Schaf ruft, Hilfe! Das ist doch gut dargestellt, finde ich, hammermäßig. Gell? Das kann man den Kindern gut erklären. So, hier, das Schaf meldet sich, hier bin ich. Jetzt, der Bauer springt kopfüber ins Wasser, platsch, er rettet sein Schaf. Das ist volle Hingabe jetzt. Ne? Also jetzt gibt er alles rein ins Wasser, auch wenn es kalt ist, kein Problem. Hurra, der Bauer hat sein Schaf gefunden. Das gibt ein Fest. Und man merkt, wie die alle die Hände hochheben und alle freuen sich mit. Meine Frau und ich, wir haben in der Schweiz immer die Alpha-Kurse gemacht, so die Glaubenskurse. Und das ist ja ab und zu dann, das war schön, da haben sich viele Leute bekehrt, sind zum Glauben gekommen. Dann haben wir angestoßen mit einem Glas Sekt. Weil wir haben gesagt, eigentlich der ganze Himmel freut sich, wenn ein Mensch umkehrt zu Gott und Christ wird. Da dürfen wir nicht zu nüchtern sein. Da haben wir miteinander angestoßen, uns gefreut. Denn der ganze Himmel ist außer Rand und Band, dass ein Mensch die Versöhnung Gottes annimmt. Eigentlich dieses Gleichnis ist, eigentlich erzählt Jesus seine Geschichte, oder? Gell? Er kommt vom Himmel, macht sich auf die Suche nach den verlorenen Schafen und gibt alles, also das ganze Hingabe. Und die Dornen in der Geschichte sind auch ein Hinweis, seine Dornenkrone, sein Leiden, sein Sterben, sich anspucken zu lassen, sich quälen zu lassen, sich verleugnen zu lassen. Das hat er einfach gemacht aus Leidenschaft für dich und für mich, um uns zu gewinnen. Und Jesus sagt selber, niemand hat eine größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Meine Güte, er nennt uns seine Freunde, obwohl wir absolute Schlitzohren sind, alle miteinander, gell? Aber er hat uns so lieb, er hat eine so große Liebe, er sieht über die Macken und Kanten und Sünden der Menschen hinweg, um dahinter den wertgeschätzten, verlorenen Menschen zu sehen, den Gott sucht, den er versöhnen möchte, den er heilen möchte. Das ist die Leidenschaft von Jesus. Paulus sagt an anderer Stelle, er liebte uns, als wir noch Sünder waren. Wisst ihr, ich könnte es verstehen, wenn Gott sich auf den Weg gemacht hätte und sagt, meine Güte, der Thomas Lawrence, das ist so ein fantastischer Typ, den müssen wir unbedingt gewinnen und retten. Ne? Aber die Wahrheit ist ja, wenn, müsste meine Frau fragen, so viel Besonderes ist an mir ja gar nicht dran. Gell? Und trotzdem hat mich Jesus lieb und ist mir nachgegangen, bis er mich gesucht hat. Das ist Leidenschaft. Obwohl ich gar nicht liebenswert war, hat er mich geliebt und gerettet. Fantastisch, oder? Das ist die Leidenschaft von Jesus. Und Paulus sagt, das sehe ich und das drängt mich. Ich lasse mich von Jesus anstecken in dieser Liebe und Leidenschaft. Deswegen sagt jetzt Paulus hier, darum kennen wir nun niemanden mehr nach dem Fleisch. Ha, was heißt das? Ja? Das heißt, wir beurteilen jetzt als Christen keinen Menschen mehr nach dem rein Äußeren. Sagt, oh, der ist ja ganz sündig, der ist ja ganz schräg, oh, ist nicht liebenswert. Nein, sagt Paulus, so beurteile ich die Menschen nicht mehr, sondern ich sehe die Menschen so, wie Christus sie sieht. Sie mögen äußerlich, man merkt, sie sind tief gefallen, sie sind weit weg von Gott, aber Gott sucht sie und liebt sie und das zählt für mich. Deswegen, so sehe ich sie als Gott, von Gott geliebte Menschen. Ich gehe ihnen nach. Die Liebe von Christus drängt mich. Und jetzt die Frage an uns alle, wofür empfinden wir Leidenschaft? Wofür empfinden wir Leidenschaft? Ich habe euch noch einen Comic mitgebracht. Augustinus, der Kirchenvater im 4. Jahrhundert, hat gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Es geht um Leidenschaft, gell? Und Jesus hat gesagt, wovon das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Wisst ihr, Evangelisation, da geht es nicht um die Technik und dass du die vier geistlichen Gesetze erklärst. Ist auch gut, wenn du die erklären kannst, aber es geht vor allen Dingen um eine Leidenschaft, die Christus hatte und die in dir brennt. Deswegen plädiere ich dafür, dass wir als Christen wieder fleißig in Gottes Wort lesen und Zeit verbringen im Gebet, in der Anbetung, denn das sind die Zeiten, wo Gottes Geist unser Herz formen kann und uns füllen kann, uns in Brand setzen kann. Wisst ihr? Der zweite Grund. Die Liebe Christi drängt mich. Wollt ihr noch einen hören? Wann habe ich eigentlich angefangen, Timo? Ich bin ja manchmal zu lang. Ihr hebt die Hand, wenn es dann, halt, ihr hebt die Hand, das, da reagiere ich dann. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist die dritte Motivation. Paulus sagt, hey, bei mir ist ja auch alles neu geworden, als ich Christ wurde. Ich kann doch diese positive persönliche Erfahrung anderen nicht vorenthalten. Darum geht's. Und Paulus wusste, wovon er spricht. Sein Leben war komplett neu geworden, als er Christ war, wurde. Habt ihr euch mal Paulus vorgestellt, bevor der Christ war? Also der war ja gnadenlos und eiskalt. Der hat ja Andersdenkende, Andersgläubige, damals Christen aus seiner Sicht, die hat er ja eiskalt verfolgt und er hatte sogar Freude dran, als Leute hingerichtet wurden. Der Stephanus, da hat er daneben gestanden und hat Freude gehabt. Ich habe mir den früher im Osten immer vorgestellt wie so ein Stasi-Mann, mit Lederjacke, eiskalt. Und die Leute ins Gefängnis zu zerren. Also er war ein eiskalter Typ. Und dieser Paulus schreibt im 1. Korinther 13, die Liebe ist das Größte überhaupt. Er hat bei sich gemerkt, wie Gottes Liebe ihn weich gemacht hat, barmherzig gemacht hat, mitfühlend gemacht hat. Das ist ein Wunder. Davon muss ich doch erzählen, dass Gott mein Herz so positiv verändern konnte. Oder er als strenggläubiger Pharisäer, der hat ja alles dran gesetzt, die ganzen pharisäischen Gesetze einzuhalten. Und er dachte, damit kann er jetzt Gott beeindrucken, damit kann er am Himmel punkten, kann sich hocharbeiten zu Gott. Und dann erkennt er, meine Güte, ist ja alles großer Käse, kein Mensch kann sich zu Gott hocharbeiten, sondern dass ich angenehm, angenommen, geliebt von Gott bin, das sagt mir Gott zu, das kann ich mir gar nicht verdienen, sondern das ist Gnade, das ist ein Geschenk. Und dann schreibt er, das, was ich bin, bin ich allein aus Gottes Gnade. Was für eine Veränderung der Persönlichkeit von Paulus, oder? Also sie hat oft einfach bloß von dem erzählt, was Gott in seinem Leben gemacht hat, wie er ihn zum Positiven verändert hat. Und das wäre jetzt die Frage auch an dich. Was hat denn Jesus, als du Christ wurdest, in deinem Leben gemacht? Man muss oft gar nicht viel mehr davon erzählen, als das, was Gott in dir gemacht hat. Wir sollen ja Zeugen sein. Zum Glück müssen wir nie die Sache mit der Dreieinigkeit allen genau erklären. Das ist noch tricky, gell? Aber aus deinem Leben erzählen kannst du. Da bist du Profi. Da kennst du dich so gut aus wie kein anderer Professor auf der Welt. Was hat denn Jesus in deinem Leben gemacht? Ich will euch von meiner Mutter erzählen. Sie ist letztes Jahr gestorben, mit 93. War eine einfache Verkäuferin in der Bäckerei. Und die konnte, theologisch hätte die jetzt die schwierigen Sachen, das war für sie zu schwierig, aber Leute kamen zu ihr ins Geschäft, in den Randzeiten, wo kaum jemand kam, so, also wo kaum Kunden da waren, um meiner Mutter das Herz auszuschütten, weil sie gemerkt haben, meine Mutter hat ein Herz voller Liebe, auch hat Interesse an den Sorgen der Leute. Und dann hat meine Mutter ganz einfach von dem erzählt, was Gott ihr geschenkt hat in so schwierigen Zeiten. Ich weiß noch, heute einmal hat sie gesagt, wissen Sie was, junge Frau, ich habe in solchen Momenten immer gebetet. Und da habe ich erlebt, dass Gott mir wieder neuen Mut gibt. Und das will ich Ihnen auch empfehlen. Sie hat gar nicht viel gesagt. Und ich will gerne wissen, wie viele Menschen durch das wirklich mal gebetet haben und einen ersten Kontakt zu Gott gesucht haben. Wisst ihr, wir dürfen einfach von dem mal erzählen, was wir erlebt haben. Und der Heilige Geist wird euch in solche Situationen führen und ihr könnt seine Zeugen sein. Also, das ist die dritte Motivation gewesen. Das, was Gott in meinem Leben getan hat, das ist so wunderbar, davon kann ich anderen auch erzählen. Ich habe noch eine vierte Motivation. Ha? Wollen wir die noch? Die vierte? Also das vierte, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Also für Paulus war das eine Motivation zu sagen, ich bin jetzt an Christi Stelle, als wäre er hier bei den Menschen, bin ich jetzt als Botschafter für ihn eingesetzt. So. Ich bin eigentlich Gottes bevollmächtigter Repräsentant an dem Ort, wo Gott mich hingestellt hat. So. Botschafter, wisst ihr ja, was das ist, gell? Also die Schweiz hatte mal einen sehr coolen Botschafter in Berlin, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist schon länger her. Die hatten mal einen ganz coolen Botschafter in Berlin, der war so eigentlich der Liebling von allen Reportern, weil der war so cool, so nahbar, der war einfach lustig auch und war einfach ein cooler Typ, muss man sagen. Und der hat viel Interesse geweckt für die Schweiz, weil die haben gesagt, meine Güte, so ein cooler Botschafter, was muss das für ein tolles Land sein, was der repräsentiert. Also die haben dann Interesse bekommen, in die Schweiz zu fahren, war gut für den Tourismus. Und so sollte es bei uns auch sein. Wir sind jetzt Botschafter an Christi Stelle, wenn die Leute uns erleben müssen, die sagen, hey, so cool. Das muss ja ein toller Christus sein, wenn der oder die schon so cool sind. Versteht ihr? Dort, wo du bist, an dem Platz, wo du lebst, in deiner Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, bist du Gottes bevollmächtigter Repräsentant. Du repräsentierst ihn und seine Liebe und seine Größe und seine Herrlichkeit. Alles das repräsentierst du so, als wäre er selber in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. Und er bevollmächtigt dich dazu. Ich weiß nicht, ich muss euch mal die Stellen vorlesen, falls die euch nicht bewusst sind. Zum Beispiel, er autorisiert uns. Er sagt, wer euch hört, der hört mich, hat Jesus gesagt. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Ich identifiziere mich total mit euch. Ihr seid meine Botschafter. Oder wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Predigt und heilt in meinem Namen. Das ist, er bevollmächtigt uns dazu. Oder er sagt, nehmt hin den Heiligen Geist, ihr werdet meine Zeugen sein. Also er rüstet uns ja auch aus mit Kraft, dass wir das tun können. Wisst ihr, wir manchmal meckern wir drüber, da denken wir, warum muss ich in der Familie groß sein, warum muss ich an dem Arbeitsplatz sein, das ist nicht so ideal, warum muss ich in der Schule sein, das ist manches schwierig. Wisst ihr, wir können auch mal von der anderen Seite kommen, es war vielleicht auch Gottes guter Gedanke, dass du an dem Platz bist, wo du jetzt bist. Er wollte dort jemanden haben, der ihn repräsentiert. Die Menschen können Jesus nicht sehen, aber sie können dich sehen und durch dich Christus, der in dir lebt. Das war sein Plan. Die Menschen sollen dich erleben und dich wie eine Bibel lesen, wo sie verstehen, dass Gott sie sucht, sie liebt, ihr Leben heilen möchte, vergeben möchte, sich versöhnen möchte mit ihnen. Das können sie in deinem Leben sehen. Wenn du einen nervigen Arbeitskollegen hast, da kann man ja drüber klagen, gell? Oh, der ist schwierig, der ist immer so zornig, ist immer so ganz ein schwieriger Typ. Es braucht Menschen wie dich, die in der Vollmacht des Heiligen Geistes mit diesem Arbeitskollegen Geduld haben, Liebe zu ihm haben, sanftmütig sind wie Jesus, sodass der versteht, es gibt Liebe. Da ist ein Gott, der liebt mich trotzdem, obwohl ich so schwierig bin. Was es braucht, solche Leute. Gott hat dich dorthin gesetzt, an seiner Stadt. Oder in der Familie. Manchmal, ich weiß, es ist manchmal schwierig mit so vielen Kindern, wenn ihr viele Kinder, es kann manchmal auf die Ketten gehen, aber das, was für eine Chance. Durch dich als Vater, durch dich als Mutter kann ein Kind verstehen, dass da ein Gott sein muss, der uns liebt. Der uns auch manchmal Grenzen setzt. Ne? Hoffentlich macht er das. Die bloß verwöhnen, ganz schlecht. Ne? Liebe und auch Grenzen setzen. Ermutigen, etwas anzupacken, sich etwas zutrauen, Gaben entdecken und sie freisetzen, die Kinder aber nicht verwöhnen. Ja, die müssen auch ein bisschen mit ran. Ja. Also ihr seid an diesem Platz nicht umsonst. Oder der Schulkollege, gell, wenn der es schwer hat und alle hänseln den und mobben den. Ja, dann brauchst du jemanden wie dich, der sagt, und ich stehe zu dir. Und ich werde dir jetzt helfen, dass du deine Aufgaben hinkriegst. Ich nehme Zeit für dich. Denn dadurch kann er ja erst verstehen, dass wir einen Gott haben, der uns hilft, der zu uns steht, auch in unserer Schwachheit und wenn wir verachtet sind. Könnt ihr den Gedanken nachvollziehen? Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und ich denke, das ist ein Zeitpunkt, wo ich mir immer sage, ich möchte selber wieder mehr für Nachbarn beten, für Leute an der Arbeitsstelle, in der Familie. Denn niemand ist so nah bei denen wie ich. Und ich bitte um Heiligen Geist, dass Gott mir Gelegenheiten gibt, Worte gibt, Liebe zu den Menschen gibt. Es fängt mit Gebet an, dass du die Menschen siehst und sagst, ja, ich bin in exponierter Lage, aber Christus, jetzt wirke du durch mich. Ich bin ein schwacher Typ, mir fällt doch oft der Mut, wirke du durch mich. Beginnt einfach wieder zu beten. Jetzt muss ich Gas geben, Timo, oder? 5 Minuten habe ich noch. Wow, ich habe nur noch einen Punkt. Hä? Ein Punkt, jetzt 5. Motivation. Und zwar, die 5. Motivation bei Paulus ist die Botschaft von der Versöhnung. Er sagt, ich habe eine so fantastische Botschaft, so ein tolles Evangelium, das muss ich doch erzählen. Könntet ihr das Evangelium so relativ locker flockig mal jemandem erklären, ohne ein Riesending draus zu machen? Ulrich Barzani hat mal gesagt, er kann jedem Reporter auf der Welt in 5, 6 Sätzen das Evangelium erklären, sodass er es versteht. Da dachte ich, das ist cool, dass man den Menschen kurz auf den Punkt bringen kann, was das Evangelium ausmacht. Und das macht Paulus jetzt eigentlich hier auch in den letzten Versen. In 5 Versen erklärt er ganz kurz das Evangelium, und macht doch noch einen Aufruf. Habt ihr das gemerkt? Zum Beispiel, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Alles, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist neu geworden. Das ist die erste Botschaft. Hey, du kannst mit deinem Leben doch mal ganz von vorn anfangen. Bei Gott gibt es immer eine zweite Chance. Egal, wo du jetzt stehst, wie weit du von Gott weg bist, was alles schiefgelaufen ist. Gott gibt dir eine zweite Chance. Der erste Punkt. Vers 18. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Also von Gott her kommt die Initiative. Ne? Es ist nicht, dass wir uns zu Gott hocharbeiten müssen wie den Religionen, sondern Gott kommt vom Himmel herunter in Christus und reicht uns die Hand zur Versöhnung. Die Initiative kommt von ihm. Fantastisch. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Also Gott kommt uns in Christus entgegen, hier spricht er von Weihnachten, und Und dass Gott eigentlich mit offenen Armen auf jeden Menschen wartet, uns versöhnen möchte. Da kommt das Bild vom Verlorenen zu. Und der Vater steht da, er steht eigentlich da, er läuft entgegen, in Christus läuft er uns entgegen, sagt, hey komm, lass dich versöhnen. Ich habe alles getan, dass du kommen kannst. Ich habe dir vergeben, komm in meine Arme. Lass dich heilen, lass dir vergeben, lass dir meine Liebe schenken. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gerechtigkeit geht es darum, wie kann ich Gott gefallen? Ne? Das ist eine zentrale Frage bei Paul. Wie kann ich denn Gott gefallen? Und hier ist die Antwort, du kannst gar nichts tun, sondern nimm das Geschenk an. Er hat deine Schlechtigkeit, deine Gottlosigkeit auf Christus geladen und hat es stellvertretend abgebüßt, weggenommen. Der Weg ist frei, du kannst in Gemeinschaft mit Gott leben. Komm. Und sehr eindringlich, sagt Paulus, wir bitten, wir ermahnen die Menschen, wir laden sie ein, leidenschaftlich, kommt doch zu Gott. Und erst darum, Vers 15 jetzt noch, und erst darum für alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt wurde. Also, er sagt zu Gott, die Konsequenz ist, Jesus ist gestorben und auferstanden für dich, aber nicht, dass du das einfach zur Kenntnis nimmst, sondern dass du jetzt auch sagst, Jesus, ich nehme das an und ich lebe jetzt für dich. Ich weiß gar nicht, ob du schon mal ganz bewusst Jesus eingeladen hast in dein Leben. Manchmal denken wir, gehen immer davon aus, alle haben das schon mal ganz bewusst gemacht. Wir wissen manchmal viele Sachen. Ja, Jesus ist für mich gestorben, ist für mich auferstanden, ja. Aber wisst ihr, Gott macht dir damit eigentlich eine Liebeserklärung, wie groß seine Leidenschaft für dich ist. Und immer wenn man eine Liebeserklärung kriegt, muss man reagieren. Also ich habe meiner Frau einen Antrag gemacht und ihr die Liebe erklärt. Und dann wollte ich schon wissen, was denkt sie darüber, gell? Zum Glück hat sie ja gesagt, ne? Und Gott macht dir auch diese Liebeserklärung in Christus, sagt, so sehr habe ich dich lieb und so sehr habe ich den Weg für dich freigekämpft. Nimmst du das Angebot an? Nimmst du meine Liebe an? Wollen wir in Gemeinschaft jetzt leben, den Rest unseres Lebens? Ich lade dich ein. Ich will dir sagen, das musst du mal im Gebet Jesus bewusst sagen. Ich mache jetzt keinen Aufruf, aber sprich mit Jesus mal drüber und sag ihm bewusst, Jesus, ich habe deine Liebe jetzt verstanden. Wie viel Leidenschaft da dahinter ist und dass du mir nachgehst. Und ich nehme das an, was du für mich getan hast. Ich bitte dich, dass du mir meine Sünden wegnimmst, mich mit deiner Liebe füllst und mein Leben so veränderst, wie du dir es gedacht hast. Ich will jetzt für dich leben. Kannst du mit deinen Worten sagen. Aber ich will euch sagen, das ist eine ganz persönliche Einladung für dich. Heute von mir ausgesprochen für dich. Wir landen jetzt, Schlusssatz, ich habe noch eine halbe Minute, ein letztes Comic. Timo, bist du noch da? Das von Tiki, das Bild gefällt mir gut, jetzt gehen wir alle aus der Kirche raus und alles hier. Also Achtung, Sie betreten das Missionsfeld, gell? Das wahre Leben findet ja erst jetzt statt, wenn wir hier die Kirche verlassen. Da soll sich zeigen, dass du ein Segen bist für andere Menschen, dass du ein Botschafter für Christus bist. Und ich will euch jetzt keinen Druck machen. Ich weiß, als Pastor kann ich euch jetzt nochmal richtig so noch mal die Peitsche geben, aber das mache ich nicht, hat Christus ja auch nicht gemacht. Aber ich will euch Folgendes sagen. Much entscheidend für Jesus ist, ob du dich für ihn zur Verfügung stellst. Ob du die Herausforderung annimmst. Ja, Jesus, du hast mich berufen, ein Botschafter für dich zu sein, an deiner Stelle. Du siehst, wie ich bin und was ich da oft für Hemmungen habe und dass ich dieses und jenes nicht so hinkriege. Aber du kannst ja mit deinem Heiligen Geist alles möglich machen. Ich will jetzt einfach bereit sein, in der nächsten Woche den Menschen zu begegnen, sie mit deinen Augen zu sehen, mich von dir beschenken lassen mit Worten, mit Liebe. Ich will verstehen, dass jeder Mensch, den ich treffe, dir unendlich wichtig ist und dass du ihn gewinnen möchtest. Jetzt lass uns miteinander dafür beten, dass wir dafür bereit sind, okay? Lass uns doch dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, das sind große Worte jetzt. Jetzt sind wir ganz beschwingt, was so alles aus deiner Sicht möglich ist. Aber Jesus, wir bitten dich jetzt wirklich darum, lass uns doch die Menschen in unserer Nachbarschaft, in den Schulen, an der Arbeit, in der Familie wirklich ganz neu mit deinen Augen sehen. Du liebst jeden Einzelnen, du suchst jeden Einzelnen und niemand ist ihnen so nah wie wir gerade. Wir bitten dich, dass du uns jetzt den Mut gibst und die Liebe gibst und die Kraft gibst und die Worte gibst, die wir brauchen. Wir wollen Botschafter für dich sein, Jesus. Amen. Soll ich in Emding